Was passiert, wenn man diesen spannenden, lehrreichen 700 Seiten Roman über China durch hat? Man will unbedingt mehr wissen. Autor und Sinologe Stefan Thome, der lange in Taipeh, der Hauptstadt Taiwans, lebte und Konfuzius-Studien betrieb, öffnet die Tür zu einem aktuell wenig diskutierten Thema der Weltgeschichte. Die Opiumkriege im Verlauf der gewaltsamen Öffnung Chinas für den Handel durch die Briten Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwischen den Zeilen findet sich immer wieder die Frage, wie diese Geschichte die von China maßgeblich bestimmte Gegenwart erklärt. Wurde damals der Boden bereitet für Chinas imperiale Politik heute? Gott der Barbaren ist halb dokumentarisch, halb fiktional. Die Existenz vieler Figuren in Thomes Roman ist historisch verbrieft. Nur zum Beispiel Karl Gützlaff, deutscher Missionar und Betrüger, Prinz Gong, Unterhändler des Kaisers und sein Halbbruder. Oder Hung Chuchuan, der Anführer der Taiping-Rebellen. Einige von ihnen erhebt Thome in den Rang von Erzählern. Andere, wie der chinesische Prinz, werden nur von außen beschrieben. Die fiktiven Erzähler haben die Aufgabe, dem Roman eine starke emotionale Ebene hinzuzufügen. Allen voran wäre da der älteste Sohn eines Zimmermannes aus dem Märkischen zu nennen, Philipp Johann Neukamp, Rebell aus Leidenschaft. Hier mit der Stimme des Schauspielers Johannes Steck, der das Hörbuch zum Roman Gott der Barbaren eingesprochen hat.
All die Jahre hindurch hatte ich in der Hoffnung gelebt, dass irgendwo eine große Sache wartete, der ich mein Leben widmen konnte.
Nachdem die Revolution von 1848 daheim niedergeschlagen worden war, sucht Philipp die große Sache, der er sein Leben widmen kann, im Auftrag Basler Missionare in China. Aber nach 7 Jahren dort versteht er das Land immer noch nicht.
Meine deutsche Heimat zerfällt in unzählige kleine Fürstentümer. Aber in den Köpfen lebt die Idee eines Volkes, das sich zur Republik zusammenschließen will. China dagegen besteht seit Jahrhunderten als ein Reich und trotzdem glaubt niemand an die Existenz eines chinesischen Volkes. Der gemeine Mann fühlt sich seiner Familie verpflichtet, seinem Clan oder Dorf. Alle haben ihre eigenen Erd- und Herdgötter und in jeder Präfektur wird ein anderer Dialekt gesprochen. Deutschland existiert als Idee, nicht als Realität. Mit China ist es umgekehrt und ich weiß nicht, was merkwürdiger ist.
Einer der wichtigen Protagonisten des Romans ist zudem James Bruce, Earl of Elgin, der noch dazu den Titel Vizekönig von Indien trägt. Ebenfalls eine authentische Figur. Er war der englische Chefdiplomat, dessen Auftrag lautete, den Kaiser zu allerlei für England günstigen Verträgen zu zwingen. Dass die chinesischen Unterhändler die Eindringlinge als Barbaren bezeichneten, erboste Elgin sehr. Er verbot es kurzerhand. Thome ergänzt diese Stimmen durch Tagebucheinträge, Briefe, Zitate, Zeitungsartikel, Auszüge aus Reden, wie der von Earl Grey im britischen Unterhaus im Dezember 1860, der den Krieg gegen China für einen Fehler hält und das Ziel, dass englische Staatsbürger im Dienst der Krone Opiumhandel betreiben, für durchaus unchristlich.
Unter Missionaren galt der Stoff als Teufelszeug, das wie gemacht war für die angeblich von Natur aus teilnahmslosen Asiaten, weshalb nicht ausländische Händler die Schuld für seine Allgegenwart traf, sondern einheimische Konsumenten. Dass viele von uns ihre Bibeln auf denselben Booten verteilten, die das Rauschgift von Hongkong ins Landesinnere brachten, gehörte zu den peinlichen Wahrheiten, die man lieber überging.
Earl Grey erwähnt in seiner Unterhausrede auch die Rebellen, deren Aufstieg eine von den Engländern geschwächte kaiserliche Armee nicht eindämmen könne, mit der Folge, dass England allein für die Sicherheit im Land zuständig wäre, eine Aufgabe, die die Möglichkeiten des Königreichs übersteigen würde. Die von Earl Grey erwähnten Taiping-Rebellen waren Chinesen vom Stamm der Hakka. Sie waren missioniert, folgten einem christlich-sozialistischen Weltbild und kämpften gegen den Kaiser. Die Bibel hatten sie allerdings nach eigenen Vorlieben umgeschrieben. Der Ranghöchste unter ihnen nannte sich himmlischer König. Er begriff sich als leibhaftiger Sohn Gottes und jüngerer Bruder von Jesus Christus. Der sogenannte Taiping-Aufstand von 1854 bis 1860 gilt als der verlustreichste Bürgerkrieg aller Zeiten. Er forderte etwa 30 Millionen Opfer. Stefan Thome, der aus einer hessischen Kleinstadt stammt, hat etliche hochgelobte Romane geschrieben, allerdings zu Beziehungsthemen oder Fragen der Lebensgestaltung. Mit dem historischen China-Roman Gott der Barbaren betritt der 46-Jährige ein neues Feld und bewährt sich auch hier. Zu bemäkeln wäre höchstens, dass bei dem Formenreichtum des Romans und den exotischen Eindrücken, die Thome zu Hunderten beschreibt, die Verbindung manchmal verloren geht. Jede einzelne Schilderung von Gerüchen, Geräuschen, Gefühlen ist perfekt gelungen, aber es ist insgesamt ein wenig viel. Die Verfasserin dieses Textes fühlte sich gelegentlich, als hätte sie sich in drei übereinandergelegten Bräugel-Wimmelbildern verheddert. Aus diesem Dickicht der Sinnlichkeiten kämpft man sich aber immer wieder gerne ins Freie durch zur großen Linie des Romans. Stefan Thome zeigt das heute mächtige und in Mentalität und Gebaren undurchsichtige China mit seinem Roman Gott der Barbaren in einer historischen Phase des Niedergangs und Umbruchs, samt der zweifelhaften Motive europäischer Eroberer. Und man begreift, wieso der Autor immer wieder Hegel-Zitate in diesen Roman eingebaut hat. Hegel, der gesagt hatte, das Wahre ist das Ganze, forderte stets ein, den Zusammenhang zu sehen. Die Bedingtheit eines Resultats. Gott der Barbaren von Stefan Thome handelt von einigen Zusammenhängen in der Weltgeschichte, die für unsere Zukunft durchaus relevant sein werden.